vom letzten Sommer bis November habe ich 1. Timotheus ausgelegt, 6 Bibelabende, 4 zum Thema Älteste, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Und 2 Bibelseminare zum Thema Diakone, 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Heute fahre ich fort mit 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Und die Erwähnung einfach für diejenigen, die das mitlesen wollen, weil sie gerade so ein Handy dabei haben, unter fvg-aarau.ch/bibelseminar ist das Skript zu finden. Dort könnte man es auch nachlesen. Ich lese 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Hier oben findet ihr meine Arbeitsübersetzung, da steht, die schreibe ich dir, während ich hoffe, bald zu dir zu kommen. Paulus hofft, dass er bald persönlich zu Timotheus kommt. Bald kann man übersetzen mit schnell oder unverzüglich oder bald. Paulus will zu Timotheus kommen, aber er weiß auch, Reisen sind beschwerlich, da kann vieles dazwischen kommen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Aber wenn es nicht klappt, dann hast du ja jetzt meinen Brief hier. Es gibt Ausleger, die sagen, die 3 Verse, die ich jetzt gelesen habe, das ist wie so das Zentrum des Briefs überhaupt. Hier geht es um das Anliegen und dann um einen wunderbaren Hymnus. Und zwar schreibt Paulus hier, Timotheus, ich will dich nicht darüber im Unklaren halten, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Und Paulus schreibt auch, was mit Haus Gottes gemeint ist, nämlich Gemeinde des lebendigen Gottes. Im Alten Testament war ja der Tempel das Haus Gottes. Im Neuen Testament heißt es, Hebräer 3, Vers 6, sein Haus sind wir. Ich finde das noch spannend. Israel war nicht das Haus Gottes. In Israel hatte es das Haus Gottes. Wir aber, das neutestamentliche Volk Gottes, wir sind das Haus Gottes. In uns wohnt Gott, und zwar in jedem Einzelnen, aber auch die ganze Gemeinde ist Tempel des Heiligen Geistes. Und zwar heißt es hier, dass wir, das Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Nun hat Paulus den Brief an Timotheus ja nach Ephesus geschickt. Timotheus war in Ephesus. Und in Ephesus gab es eines der 7 Weltwunder, nämlich den Tempel der Artemis, oder auch Diana genannt. Und dort wurde ein toter Gott verehrt. Und Paulus schreibt, sein Haus, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und für Gemeinde steht der Begriff Ekklesia. Ek heißt aus, heraus. Und Klesia kommt vom Wort Kaleo. Und das übersetzt man manchmal auch mit berufen oder mit nennen oder mit einladen oder einfach mit rufen. Also die Gemeinde, die Ekklesia, das ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und das Wort Kaleo heißt berufen, das Wort Ekkaleo heißt auserwählt. Auch noch spannend. Das heißt, wir als Gemeinde sind die Gemeinschaft der Auserwählten, der Welt herausgerufenen. Also stellen wir uns vor, hier hat es ganz viele Menschen um uns herum und innerhalb dieser Menge gibt es uns. Und wir sind die Herausgerufenen, die Gemeinde. Und jetzt nebst dem Wort Haus Gottes gibt es noch 2 weitere Bilder, die für die Gemeinde stehen, nämlich Säule und Fundament, oder Säule der Wahrheit und Fundament der Wahrheit. Und wenn man das Wort Säule hier liest, dann muss man auch wieder an den Tempel der Artemis denken. Die hatte nämlich 127 Säulen. Und jede einzelne Säule wurde von einem König gestiftet. Und ich habe auch gelesen, jede einzelne Säule gab Zeugnis ab für einen Mann, also einen König. Ich weiß nicht genau wie, ob da die Säule eine Darstellung eines Mannes war oder ob das irgendwie eingraviert war, das habe ich nicht so herausgefunden. Aber jedenfalls, in diesem Tempel der Artemis gab es 127 Säulen, die Zeugnis ablegten für tote Männer. Und jetzt sagt Paulus, wir aber sind die Säule der Wahrheit. Also wir legen Zeugnis ab für einen lebendigen, für einen auferstandenen Mann, der selbst von sich gesagt hat, dass er die Wahrheit ist. Die personifizierte Wahrheit. Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann Fundament, das ist der zweite Begriff. Das Fundament ist, wenn das Fundament gut ist, dann kann man sicher stehen. Und so soll die Gemeinde in einer Welt, die die Wahrheit aus dem Weg schaffen will, für die Wahrheit einstehen. Also einerseits Säule, Zeugnis für die Wahrheit und andererseits Fundament, das Feststehen. Und ich glaube, genau darum geht es als Gemeinde. Zum einen sollen wir wie so eine Säule sein, oder so ein Leuchtturm, würde man vielleicht heute sagen. Hallo, hier sind wir. Wir weisen auf die Wahrheit hin. Und zum anderen sind wir Fundament, dass die gläubig gewordenen nicht ins Straucheln kommen. Denn außerhalb der Gemeinde, jetzt werde ich ein bisschen, ja, ich sage es dann schon, wie ich es meine, aber außerhalb der Gemeinde ist es gefährlich. Ich bin geneigt zu sagen, außerhalb der Kirche kein Heil, aber das ist sehr katholisch. So meine ich es nicht. Aber ich meine, außerhalb der Gemeinde ist die Gefahr groß, Schiffbruch zu erleiden im Glauben. Denn die Gemeinde ist das Fundament der Wahrheit, wo Menschen im Glauben gefestigt werden, sodass sie Verfolgung und Verführung standhalten können. Es gibt immer zwei Gefahren für die Gemeinde. Es ist die Verfolgung oder die Verführung. Und die meisten Gläubigen sind sich heute einig, dass Verfolgung weniger schlimm ist als Verführung. Weil Verfolgung macht, dass die Gemeinde zusammensteht und Verführung zerstört die Gemeinde. Und wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, da gibt es kaum Verfolgung, aber große Verführung. Und da ist es wichtig, dass das Fundament der Wahrheit steht. Aus diesen beiden Versen hier wird also deutlich, dass Paulus mitteilen will, welches die rechte Gottesdienst- und Gemeindeordnung ist. Es steht in diesem Text auch das Wort, das griechische Wort dei. Das griechische Wort dei steht für müssen. Übersetzt hier mit zu verhalten habe. Aber eigentlich könnte man auch übersetzen, wie man sich verhalten muss. Also es geht nicht darum, dass ich irgendwie nach meinem Belieben mich verhalten könnte in der Gemeinde. Sondern Paulus sagt hier, Timotheus, so hat man sich zu verhalten. Und das, was er hier Timotheus schreibt, gilt nicht nur für Timotheus. Das ersehen wir aus dem letzten Vers im Timotheusbrief, wo Paulus schreibt, die Gnade sei mit euch. Gilt also für die ganze Gemeinde bis heute. Meine ich, ist dieser erste Timotheusbrief normativ auch für uns als FEG Aarau. Bevor ich dann wieder auf diesen Satz zurückkomme, möchte ich noch Vers 16 auslegen. Jetzt ist mir scheiße weitergegangen. Ich lese da. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der kannst du mir geben? Jetzt geht's wieder. Super. Geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, verkündigt den Heiden. Ja, kurze Frage war. Geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Ich habe das bewusst so dargestellt. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Übersetzungen steht. Aber viele haben darauf hingewiesen, dass dieser Hymnus, dieses Lied hier, ganz besonders ist von den Worten her. Und zwar besteht dieser Christus-Hymnus aus 6 Teilsätzen, bestehend aus einem Aorist-Passiv und einem Bezugswort, also einem Verb und einem Nomen. Und es ist noch spannend, dass Paulus seine Überlegungen über die Gemeinde plötzlich so beendet. Jetzt hat er ausgeführt, hört mal in der Gemeinde, das Gebet ist wichtig, die Lehre der Frau behandelt er, dann auch die Älteste und die Diakone. So soll es sein. Und jetzt kommt so ein wunderbares Lied. Ich weiß nicht, ob Paulus dieses Lied selbst erfunden hat oder ob es ein damaliges Lied war, das man in der Gemeinde gesungen hat. Jedenfalls ist es ganz schön, was da gesungen wurde. Und zwar kann man das folgendermaßen darstellen. So wurde darauf hingewiesen, mal einerseits geoffenbart im Fleisch, dann gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln. Auf der anderen Seite verkündigt den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit. Ihr seht hier wie so eine Klammer. Das hier ist in der Unsichtbarkeit und das ist in der Sichtbarkeit. Also Jesus wurde geoffenbart im Fleisch und schließlich aufgenommen in Herrlichkeit. Dazwischen geschah etwas in der Unsichtbarkeit, etwas in der Sichtbarkeit. Typisch chiastisch. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, die Juden waren sehr chiastisch denkende Leute. Die haben nicht so von A nach B gedacht, sondern von A nach B, B, A, A, B. So, ja. Oder man könnte es auch folgendermaßen darstellen. Einerseits geoffenbart im Fleisch und auf der anderen Seite dann das andere Wort. Ihr seht hier links, geoffenbart im Fleisch, sichtbar. Gerechtfertigt im Geist, Geist, Fleisch, Gegensätze so, unsichtbar. Dann unsichtbar, Engel und demgegenüber die Heiden. Und dann hier die Welt, sichtbar und demgegenüber die Herrlichkeit, unsichtbar. Also wunderbar dargestellt, dieses Lied. Und da steht zu Beginn anerkannt groß. Das heißt, für alle der Gemeinde ist das anerkannt, was hier drin steht. Das ist wie so ein Glaubensbekenntnis. Die Wahrheit an die Person glauben wir, aber die Wahrheit, was das inhaltlich bedeutet, das steht hier. Anerkannt ist das Geheimnis. Und Geheimnis ist ja etwas, was früher verborgen war, heute aber bekannt ist. Zugleich sage ich aber, dass wir Geheimnisse in der Bibel nur deshalb erkennen können, weil sie uns mitgeteilt werden, weil sie uns offenbart werden. Und das Geheimnis von Jesus, wie er geoffenbart wird im Fleisch und das alles, was sonst noch steht, da meine ich, das werden wir nie bis ins Letzte begreifen. Ich habe das gestern Abend wieder gedacht im Glaubensgrundkurs, dass ich da ausführte, wer Jesus ist. 100% Mensch ist er geworden und 100% Gott geblieben. Wie geht das zusammen? 100 Jahre etwa hat man in der Kirchengeschichte gestritten. Und dann, 451 nach Christus, hat man 4 Begriffe genannt, wie das ist, mit unvermischt, ungeteilt, und hat immer noch nicht gesagt, wie es ist. Jetzt heute weiß man, wie es nicht ist. Man weiß bis heute nicht, wie es wirklich ist. Das ist Jesus. Ein Geheimnis. Wunderbar. Zu groß, zu herrlich für unseren Verstand. Dieser Gott, dieser unendliche Gott, hat sich geoffenbart im Fleisch. Er wurde Mensch. Und er war im Fleisch bis zur Himmelfahrt. Und ist trotzdem, auch wenn er heute nicht mehr im Fleisch ist, also bis zur Himmelfahrt, das steht übrigens Römer 8,3, ist heute nicht mehr im Fleisch und dennoch bleibt Jesus in alle Ewigkeit Mensch. Die Parallelaussage ist gerechtfertigt im Geist. Nach außen hin hat es ausgesehen, als wäre Jesus nicht wert zu leben. Aber dann hat Gott ihn auferweckt. Jesus ist auferstanden. Und nach Römer 4,25 hat damit Gott Jesus gerechtfertigt. im Geist. Ist heute für uns Menschen noch nicht sichtbar, es ist im Geist geschehen. Als Jesus dann in den Himmel auffuhr und da auf den Thron gesessen ist, ist er erschienen den Engeln. Und die haben gejubelt, gestaunt. 1. Petrus 1, 10 bis 12 steht, die Engel begehren zu schauen, wie das Evangelium ist, so wunderbar ist es. Dieses wunderbare Evangelium wird den Heiden verkündet, also nicht nur den Israeliten, allen Menschen, allen Nationen soll der Friede Gottes angeboten werden. Unsere Aufgabe ist die Verkündigung, die Reaktion auf die Verkündigung ist der Glaube. Spannend ist, dass hier steht, geglaubt in der Welt, nicht von der Welt. Die Welt glaubt nicht, aber wir sind in der Welt, wir glauben. Die Bibel sagt, wir sind nicht von der Welt, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und dann letztlich aufgenommen in Herrlichkeit. Das gleiche Wort für aufgenommen wird bei der Himmelfahrt erwähnt, analambano. Das meint das aufgenommen, Himmelfahrt. In Herrlichkeit, das Wort, was heißt das auf Griechisch? Doxa, genau, das wisst ihr jetzt hoffentlich. Seit dem Bibelseminar von Ramun. Herrlichkeit, die überwältigende Schönheit und Ehre der Gegenwart Gottes. So, jetzt habe ich diese drei Verse ausgelegt. Jetzt habe ich mir überlegt, mein Anliegen ist ja jeweils in den Bibelseminaren, die Gemeinde, also euch, auch zu lehren, wie es in Epheser 4 ja auch meine Aufgabe ist. Und es gibt so gute Bücher, so, die sind zum Teil recht dick, von Grudem, ich habe das vom Büchertisch, das ist zu kaufen als Schnäppchen. So 86 Franken. Aber da lohnt sich, also ich muss sagen, für die 1300 Seiten, 1400 Seiten, das ist viel, viel günstiger als jedes 100-seitige Buch auf die Seite heruntergerechnet. Und jede Seite fast lohnt sich. Also das ist eine biblische Dogmatik, die fasst zusammen, was eigentlich hier in der Bibel steht. Und ich finde es ausgezeichnet. Aber ein zweites Buch möchte ich euch auch noch empfehlen. Gemeindebau nach biblischem Vorbild von Armin Mauerhofer. In diesen zwei Büchern steht sehr Ähnliches bezüglich dem, was ich jetzt ausführen möchte. Und zwar möchte ich eingehen auf die Strukturen und Ordnungen der Gemeinde. Das, was ich jetzt ausführe, das nennt man auch ekklesiologische Gedanken. Vom Wort Ekklesia, oder? Ekklesiologische Gedanken finde ich ganz wichtig, dass man die auch kennt. Das ist systematische Theologie meint, man nimmt alle Verse der Bibel, die irgendetwas dazu sagen, und versucht, die zu ordnen. Und das gibt halt unterschiedliche Resultate, weil nicht immer alles so ganz eindeutig ist. Ich möchte euch sagen, wie ich sehe, beziehungsweise wie Sven Gudem und Armin Mauerhofer sieht, und so sehe ich es etwa auch. Und ihr könnt dann selbst entscheiden, wie ihr es seht, ob ihr es auch so sehen wollt. Ich mache das im Sinne eines Exkurses zum Vers, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Denn das Verhalten im Hause Gottes hängt ja sehr stark mal zusammen, wie die Strukturen sind. Alexander Strauch schreibt, dass im Blick auf den Bau einer Gemeinde Strukturfragen von großer Bedeutung sind. Denn wie man die Gemeinde strukturiert, das hat direkt Auswirkungen auf das, wie die Gemeinde handelt, was sie tut. Und da möchte ich zuerst mal betonen, dass Jesus selbst der Herr der Gemeinde ist. Nicht, dass ich erwarte, dass das für euch eine Überraschung ist, aber das kann man nie genug betonen. Jesus Christus ist der Herr der universalen Gemeinde und auch der Herr einer jeden einzelnen Gemeinde. Er ist das Haupt, der Kopf der Gemeinde. Und er leitet die Gemeinde durch sein Wort und den Heiligen Geist. Und dann durch den Heiligen Geist und durch sein Wort leitet er die Leute, die er einsetzt in die Gemeinde. Und jetzt sagt Armin, dass Gemeinde in dieser Welt einen dreifachen Auftrag wahrnimmt. Könnt ihr euch mal überlegen, was denkt ihr, was ist so der Auftrag der Gemeinde gemäß der Bibel? Und ich sage euch jetzt die drei Aufträge, wie sie Armin sagt. Und dann könnt ihr vergleichen, ob das etwa das Gleiche ist. Erstens hat die Gemeinde in dieser Welt den Auftrag, um ihre eigene Erbauung besorgt zu sein. Es geht also darum, dass jeder einzelne Gläubige immer mehr ins Bild Jesu umgestaltet wird. Nach Epheser 4,13 zum vollen Maß der Fülle Christi. Das nennt sich Heiligung. Habe die letzten beiden Predigten darüber gehalten. Epheser, Heiligung, vor allem die zweite Predigt, dass wir beständig erneuert werden. Das ist der erste Auftrag. Der zweite Auftrag, die Gemeinde soll alle Nationen zu Jüngern machen. Der evangelistische Auftrag. Und der dritte Auftrag, die Gemeinde soll in dieser Welt Salz sein. Also ihr Einfluss soll sich im sozialen, moralischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich auswirken. Ich meine, dass das eine sehr gute Zusammenfassung ist von dem, was ich in der Bibel erkenne, was das Haupt Jesus der Gemeinde mitteilt. Heiligung, Evangelisation und Wirkung. Und dann setzt Jesus Leiter ein in die Gemeinde. Zuerst waren das die Apostel, aber die sind ja relativ früh dann auch verstorben. Die haben dann ihrerseits Älteste eingesetzt und die Ältesten wurden unterstützt durch die Diakone. Irgendein Schrunz ist schon noch. Genau. So. Dazu sage ich heute nicht mehr viel. Da könnt ihr 6 Bibelseminare nachhören. Auch die Apostel habe ich im ersten erwähnt. Aber jetzt möchte ich noch etwas ergänzen. Und zwar ist so, zur Gemeinde gehört ja eigentlich jedes Gemeindeglied in die Struktur. Es geht da nicht darum, wer oben, wer unten ist, sondern jeder ist in seiner Aufgabe eingesetzt. Und Gott gibt jedem einzelnen Gemeindeglied Gaben, Charismen zum Aufbau der Gemeinde. Und die Gaben, die Jesus uns gegeben hat, sollen wir zum Bau seiner Gemeinde einsetzen. Ich sage es ja immer so, keine Gabe ohne Aufgabe. Ich glaube, wenn Gott uns begabt, dann hat er auch etwas vor mit uns. Und ich selbst stelle fest, dass es sehr befriedigend ist, die Gaben für Jesus einzusetzen. Das ist wie unsere Berufung. Dazu wurden wir geschaffen, zur Herrlichkeit Gottes zu leben, auch mit unseren Begabungen. Das ist mal das eine, es ist ganz wichtig, dass begabte Gläubige ihre Gaben in die Gemeinde einsetzen. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt, warum das so wichtig ist, dass jedes Gemeindeglied die Gaben in die Gemeinde einsetzt. Und das liegt daran, dass diejenigen, die keinen Dienst erfüllen, oft die sind, die an allem herumkritisieren und nörgeln. Und dazu habe ich heute noch ein Zitat gefunden bei Rick Warren, das ich sehr überzeugend finde. Ich habe euch das mitgebracht. Jetzt bitte ich, dass man das einblenden kann. Ihr könnt gerade mitlesen. In einem Krieg wird man immer die größte Moral und den stärksten Sinn für Kameradschaft bei denen finden, die an der vordersten Front kämpfen. Sie haben keine Zeit, miteinander zu streiten und zu nörgeln, wenn sie den Kugeln ausweichen müssen. 10 Meilen dahinter hingegen meckern die Soldaten der Nachhut über das Essen, die Duschen und den Mangel an Unterhaltung. Die Bedingungen sind bei weitem nicht so schlecht wie an der Frontlinie, aber die Menschen sind kritisch, weil sie nicht mit dem Kampf beschäftigt sind. Wenn ich auf mürrische und kritische Christen stoße, dann stelle ich in der Regel fest, dass sie in keinem Dienst mitarbeiten. Punkt. Nächster Punkt. Ich lasse das mal wirken. So, das zu den Strukturen. Ich komme zum zweiten Punkt jetzt. Die Ordnungen der Gemeinde. Also jetzt haben wir die Strukturen angeschaut, ganz grob, wie sie da auch erwähnt sind. Und jetzt komme ich zu den Ordnungen der Gemeinde. Und da beginne ich mit Wayne Grudem, der die Frage stellt, welches sind die unterschiedlichen Aktivitäten im Leben der Gemeinde, die Gott dazu gebraucht, uns Segnungen zu vermitteln. Also er fragt, was sollen wir als Gemeinde tun, wodurch Gott uns gegenseitig segnen will? Natürlich, so schreibt er, erfolgt unser ganzes Christenleben aufgrund der Gnade. Alle Segnungen, die wir in diesem Leben empfangen, sind letztlich unverdient. Aber dennoch gibt es Mittel, die Gott benutzt, um die Gnade bei uns zu vermehren. Er nennt deshalb diese Dinge, diese Aktivitäten, Gnadenmittel. Genau. Gnadenmittel. Nicht zu verwechseln mit den Sakramenten, vor allem nicht mit der Sakramentslehre der römisch-katholischen Kirche. Das darf man ja nicht verwechseln. Dort ist ja, sind die sieben Sakramente wie das Heilsmittel, durch welche der Mensch für die Rechtfertigungsgnade Gottes empfänglich wird. Diese Gnadenmittel haben nicht mit der Rechtfertigungsgnade zu tun, sondern sie lassen uns die Gnade Gottes, uns, die wir bereits die Gnade empfangen haben, vermehrt spüren oder erleben. Sind wie Segnungen, die Gott uns schenkt. Und diese Segnungen, sagt Guden, da gibt es unzählige, gibt unglaublich lange Listen, aber er hat mal etwa 11 zusammengefasst und sagt, ja, auch wenn das nicht alle sind, so sind es doch 11 wichtige oder sehr umfassende Gnadenmittel. Das ist mal die Predigt des Wortes, die Taufe, das Abendmahl, die Fürbitte, der Gottesdienst, die Gemeindezucht, das Geben, die Geistesgaben, die Gemeinschaft, die Evangelisation und der persönliche Dienst an Einzelnen. Bei fünftens schreibt er dann aber bei der Ausführung nicht mehr Gottesdienst, sondern Anbetung, deshalb Anbetung in Klammern. Jetzt ist interessant, Armin Mauerhofer, der nennt fast die gleichen Dinge, aber bei ihm unter dem Titel Ordnungen der Gemeinde. Und zuerst schreibt er, dass die erste Gemeinde sich ja an ganz bestimmten Zeiten getroffen hat, um auf die Lehre zu hören, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben, um die Taufe zu praktizieren, das Abendmahl zu feiern, um zum Gebet zusammenzukommen und so weiter. Und dann, nachdem er das gesagt hat, geht er auf diese Punkte ein und fügt noch ein paar Punkte hinzu, wie Gesang, Geld und Gemeindezucht. Das gibt dann folgende Ordnungen. Der Ort der Versammlung, die Versammlungszeiten und die Gestaltung der Gottesdienste, die Taufe, das Abendmahl, das Gebet, der Gesang, das Geld in der Gemeinde, die Gemeindezucht. Jetzt, wenn man diese beiden Listen miteinander vergleicht, Titel Gnadenmittel, Titel Ordnungen, dann sehen wir, dass hier diese zwei Punkte hier nicht vorkommen und hier auf dieser Seite sind es die Punkte 8 bis 11, die hier nicht vorkommen. Predigt des Wortes wird behandelt in Gestaltung der Gottesdienste, das müsste eigentlich auch noch schwarz sein hier. Und dann Fürbitte, Gebet, dann Gottesdienst ist vor allem der Gesang auch betroffen, Gemeindezucht, Geben, Geld. Ja. Und ich habe gedacht, ich mache einfach gerade beides, mache eine Liste und ja, in den restlichen Minuten, die mir da jetzt noch bleiben, sage ich einfach zu allen Punkten noch etwas und dann hoffe ich, ihr könnt ein bisschen profitieren davon. Zuerst zum Versammlungsort. Ich glaube, es kommt. Versammlungsort. Die ersten Christen, wo haben sich die getroffen? Weiß das gerade jemand? Zu Hause? Der Hüser? Synagoge? Ja. Im Tempel. Genau, in Apostelgeschichte 5, Vers 42 steht, und sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Und dann wurden sie ja irgendwie, war es nicht mehr möglich, im Tempel sich zu versammeln. Ja, sie waren dort nicht so gern gesehen und der Tempel ist dann ja sowieso zerstört worden. Und auch außerhalb von Jerusalem war es eh schwierig, im Tempel sich zu treffen. Deshalb hat man sich sehr früh in den Häusern auch getroffen. Und man geht heute davon aus, dass die römischen Atriumhäuser oder Villen etwa Platz für 50 Personen geboten haben. Das waren also Gemeinden in der Größe von maximal 50 Personen. Wir dürfen heute nicht denken, dass es an einem Ort nur eine Gemeinde gab damals, sondern es gab ganz viele solche Zusammenkünfte, so Treffen, so Hausgemeinden, weil es einfach keine größeren Lokale gab. Das war ganz einfach so. Heute denke ich, dass, wenn man den Ort wählt, wo man sich trifft, man einfach ein paar Gedanken sich machen sollte. Aber das hängt dann auch mit der Situation vor Ort ab. In gewissen Ländern gibt es eine Beschränkung, da ist Hausgemeinde durchaus das Sinnvollste. Heute sagen aber Gemeindebauer, dass in Ländern mit Landeskirchen Hausgemeinden nicht funktionieren, sondern sich sehr, sehr schnell zu Sekten entwickeln. Und das ist auch das, was ich sehr oft wahrnehme, dass Hauskirchen, Hausgemeinden in der Schweiz sehr, sehr schnell irgendetwas zu sehr betonen und dann auch wieder reingehen. Deshalb meine ich, eine Gemeinde sollte im Blick haben, größer zu werden, als nur eine Hausgröße zu haben. Aber das ist einfach so das, was ich bis jetzt denke. Also der Ort sollte so gewählt sein, dass die Größe beachtet wird, die Ästhetik, die Funktionalität, genügend Nebenräume. Und Armin schreibt noch, er hat gut zu schreiben. Ideal ist, wenn dieser Ort der Gemeinde gehört, so fällt die Belastung durch hohe Mieten weg, die das Gemeindeleben und die missionarische Betätigung stark einengen können. Ja, wäre schön, wenn es uns gehört, aber gute Nacht, wenn die Zinsen zu hoch sind. Ja. Naja. Ich meine, dass das Versammlungszentrum zentral liegen sollte, möglichst im Hauptort der Region, dort, wo die zu erreichenden Einwohner ihre Einkünfte tätigen. Zweiter Punkt, Versammlungszeit. Die ersten Christen haben sich getroffen, täglich, aber dann sehr, sehr bald, vor allem wann? Was denkt ihr? Wann haben sich die ersten Christen getroffen? Am Sonntag. Es steht am ersten Tag der Woche. Und zwar steht das bereits in Johannes 20, Vers 19 und 26. Also Jesus ist auferstanden an einem Sonntag. Eine Woche später, dann wieder eine Woche später. Und übrigens, ich glaube sogar Pfingsten, die Ausgießung des Geistes, die Gründung der Gemeinde, wenn ich mich nicht täusche, war die auch an einem Sonntag. Und das war sofort so. Man hat sich nicht am Sabbat getroffen, sondern am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Das steht dann auch Apostelgeschichte 20, 7 bis 12. Da hat Paulus ja einen ganz besonderen Gottesdienst gefeiert. Also einen unvergesslichen Gottesdienst. Der hat nämlich so lange gepredigt, dass einer eingeschlafen ist, vom Fenster heruntergefallen ist und gestorben ist. Jemand hat mal gesagt, liebe Prediger, ihr dürft nie so lange predigen, dass einer einschläft. Auch nie so langweilig. Außer ihr heißt Paulus und könnt dann den Toten wieder auferwecken. Das habe ich mir, das versuche ich so zu halten. Da ich nicht Paulus bin, will ich nicht, dass jemand einschläft. Die Versammlungszeit, also auch bei Paulus, Apostelgeschichte 20, Vers 7 bis 12, war am ersten Tag der Woche. Auch heute brauchen die Gemeinden feste Zeiten, an denen sie zusammenkommen. Und ich meine, dass auch heute der Schwerpunkt der Zusammenkunft am ersten Tag der Woche ist. Das ist der Zentralanlass, der Sonntagsgottesdienst. Da ist die ganze Gemeinde von jung bis alt aufgefordert, zusammenzukommen. Daneben hat jede Gemeinde natürlich auch noch weitere Treffen. In der Regel gibt es einen zusätzlichen Haupttreff. Bei uns ist das der heutige Abend, der Gebets- oder Bibelabend. Und ich stimme Armin zu, wenn er schreibt, damit die Gemeindeglieder durch die Anlässe der Gemeinde nicht so stark absorbiert werden, dass sie gar nicht mehr evangelistisch nach außen wirken können, sollte pro Woche nur ein verbindlicher Gemeindeanlass stattfinden. Junge Ehepaare können sich beim Besuch dieser Anlässe abwechseln. Ich stimme ihm da grundsätzlich zu. Komme zum dritten Punkt. Die Predigt des Wortes bzw. Gestaltung des Gottesdienstes oder der Gottesdienste. Im Mittelpunkt der Treffen der ersten Gemeinden oder der ersten Gemeinde war die Lehre der Apostel. Die Predigt des Wortes ist das Mittel, dessen Gottes sich bedient, um ungläubige Menschen zum Heil zu führen. Und Menschen, die zum Glauben gekommen sind, brauchen das Wort Gottes als geistliche Nahrung. Dazu zum Wort gehört natürlich, zur Predigt des Wortes gehört natürlich nicht nur die Predigt am Sonntagmorgen, sondern auch jede Lehre. Sei das an einem Bibelabend, sei das im Hauskreis, sei das in einem Bibelstudienkreis, sei das in der Sonntagsschule. Aber es gehört auch die Lektüre christlicher Bücher über die Bibel und sogar das persönliche Bibelstudium zur Predigt des Wortes, zur Lehre der Apostel. Wie bei den ersten Gemeinden soll die Lehre der Apostel, also die Predigt, auch in unseren Gottesdiensten im Mittelpunkt stehen. Denn Jesus, der Herr der Gemeinde, will durch sein Wort zur Gemeinde sprechen. Dazu braucht es aber in jedem Gottesdienst weitere Grundelemente. Auch viele biblische Elemente gibt es, die erwähnt werden. Aber da meine ich, dass diese Elemente immer wieder neu gestaltet werden sollten. Wir hier in der FEG Aarau folgen der typischen freikirchlichen Liturgie. Die zeichnet sich nämlich nach Helge Stadelmann durch zwei Dinge aus. Freikirchliche Liturgien. Erstens, durch eine liturgische Schlichtheit. Und zweitens, durch eine starke Betonung und zentrale Stellung der Predigt. Und das fällt mir auf, wenn man katholische oder protestantische, reformierte Gottesdienste besucht. Dort ist die Predigt immer viel, viel kleiner, kürzer. Wenn ich Freikirchen besuche, und es ist egal, welche Denomination, sobald diese Gemeinden wachsend sind, da gibt es keine kurzen Predigten. Das ist ganz spannend. Allerdings auch nicht so langweilige, lange Predigten. Das auch nicht. Dann nächste Ordnungen sind die Taufe und das Abendmahl. Jesus selbst hat die Jünger beauftragt, die neu zum Glauben gekommenen zu taufen. Es gibt im Neuen Testament keine ungetauften Gläubigen. Also alle, die zum Glauben gekommen sind und die Möglichkeit hatten, sich taufen zu lassen, haben sich im Neuen Testament taufen lassen. Die Wassertaufe ist ein äußerliches Symbol der inneren geistlichen Taufe durch den Heiligen Geist. Und deshalb, weil der Heilige Geist ja uns innerlich tauft, glaube ich, dass wir auch bei der Wassertaufe ein geistliches Geschehen erwarten dürfen. Also ich meine nicht, dass die Taufhandlung etwas Magisches an sich hat. Aber ich glaube auch nicht, dass es nur rein symbolisch ist, so als wäre es eigentlich einfach noch nice to have für einen Gläubigen. Ich glaube, Gott segnet die Gemeinde durch die Taufe. Und zwar den Einzelnen, aber auch jeden, der dabei ist. Also jeder, der am Taufgottesdienst dabei ist, wird gesegnet. Ich hoffe, dass ihr das auch so erleben dürft. Mir geht es so. Also irgendwie geschieht da auch etwas im geistlichen Bereich. Genauso auch beim Abendmahl. Wer würdig am Tisch des Herrn teilnimmt, da meine ich, kann bestimmt Segen erwarten. Auch da meine ich, es ist nicht rein symbolisch, es ist aber auch nicht so, wie das andere sehen, dass da das Blut, also der Wein sich in Blut verwandelt, sondern irgendwie geschieht einfach etwas. Und ich glaube, es kann passieren, dass wenn jemand das Abendmahl nimmt, er besonders angerührt wird von Gott, vom Heiligen Geist. Es kann. Ich glaube, es kann da ein gewiss auch Segen erwartet werden. Dann das Gebet. Die erste Gemeinde hat in den Gebeten, war sie, also sie hat festgehalten nach Apostelgeschichte 2,42, in den Gebeten, es steht dort Plural, den Gebeten, also es gab ganz verschiedene Gebetstreffen, auch innerhalb der Gemeinde. Und die ersten Christen haben dem Gebet eine unglaubliche Bedeutung zugemessen. Hat mal geschaut, bei Paulus in den Briefen. In jedem einzelnen der Paulusbriefe finde ich ein Gebet von Paulus. Und im 1. Timotheusbrief, das habe ich auch vor langer Zeit mal ausgelegt, 1. Timotheus 2,1 steht, nach der NGÜ, das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Also wir wissen, das Gebet ist das Wichtigste für uns als Gemeinde. Trotzdem hat Armin vermutlich recht, wenn er schreibt, dass die Gebetsstunde, sofern es sie überhaupt noch gibt, meist der am schlechtesten besuchte Gemeindeanlass ist. Ich meine, das sollte eigentlich nicht so sein. Und dann kommen wir zum Gesang. Könnte ich jetzt vieles dazu sagen? Mal zuerst, dass für die ersten Christen ganz klar war, der Gesang gehört dazu. Die kannten ja so viele Psalmen, die Juden haben viel gesungen. Ein besonders bedeutender Schwerpunkt des Singens ist das Lob Gottes, die Anbetung. Es ist mal ganz, ganz wichtig, dass wir Gott gemeinsam anbeten, ihn verherrlichen, ihn ehren. Dann aber hat das Singen in der Gemeinde auch die Funktion der gegenseitigen Belehrung und Ermahnung und kann sogar für den Alltag selbst erbauend sein. Also durch Lieder belehren wir einander, von der Bibel her, indem wir geistliche Wahrheiten singen. Und wir ermahnen einander. Manchmal wird heute ja das Singen sehr eingeschränkt, nur noch auf Worship, auf Anbetung. Aber das Singen in der Bibel ist breiter. Da gehört auch Belehrung und Ermahnung dazu. Die Musik, finde ich, da Musik den Menschen in seiner Ganzheit, also mit Gefühl und Intellekt anspricht, ist der Gesang im Gottesdienst wichtig. Wichtig ist, dass genügend Raum da ist für schöne, ansprechende, zeitgenössische Lieder und Musik, schreibt Armin. Damit sich junge und säkularisierte Menschen in unseren Gottesdiensten wohlfühlen. Dann schreibt er, leider haben neuere Musikstile innerhalb der Gemeinden zu großen Problemen geführt. Zitat, oft verstehen sich jung und alt nicht mehr. Die Folge ist, dass ältere Geschwister bestimmte Instrumente verbieten wollen und jüngere umso mehr spielen wollen. Und jetzt ein Zitat, da sollten die Ältesten besonders gut zuhören, auch von Mauerhofer. Wenn hier versteifte Fronten entstehen, hat man oft auf beiden Seiten verlernt, zu unterscheiden zwischen dem, was zentral wichtig ist, und dem, was zweitrangig ist. Gut ist, wenn der Ältestenkreis Kriterien für den Umgang mit Musik in der Gemeinde festlegt, bevor eine solche Spannungssituation entstanden ist. Solche Kriterien werden die biblische Weite im Umgang mit Musik widerspiegeln und die Bedeutung auf das innere Anliegen und die geistliche Haltung beim Singen und Musizieren legen. So wie es hier Armin ausdrückt, also das könnte fast von mir sein, nur könnte ich es vermutlich nicht so schön ausdrücken. Also ich will damit sagen, ich unterstütze das voll. Dann komme ich noch zu einem ganz schönen Thema, Geld. Über Geld spricht man nicht, Geld hat man. So denkt die Bibel nicht. Sie denkt gerade umgekehrt. Über Geld spricht man und Geld gibt man. Und so hat Paulus angeleitet, dass jeder Einzelne seinem Vermögen entsprechend regelmäßig Geld zurücklegen soll. Nach 1. Korinther 9 und 1. Timotheus 5, da komme ich dann mal noch dazu, sollen auch die Vollzeiter finanziell unterstützt getragen werden. Für uns alle ist klar, dass Gemeinden Geld brauchen. Irgendwoher muss immer Geld kommen. Und dazu braucht es finanzielle Opfer der Gemeindeglieder. Ich weiß nicht, ob ihr noch zuhören mögt, dem Armin. Ich schon. Ich habe nämlich noch ein paar Zitate von ihm zum Thema Geld. Und jetzt sage ich bewusst noch etwas dazu, warum ich diese Zitate einfüge. Weil ich es zwar auch so sehe, aber möchte, dass es nicht von mir kommt. Weil ich immer nicht nur Pastor bin, sondern auch Gemeindeglied. Und das, was er hier schreibt, fordert mich genauso heraus. Und da schreibt er zuerst noch einfach für mich, es reicht heute nicht mehr, dass man auffordert, für den Bau der Gemeinde Geld zu geben, sondern es muss vielen zunächst einmal gezeigt werden, wie sie selbst als Gläubige mit Geld umzugehen haben. Budgetplanung und so. So wie ich es heute wahrnehme, glaube ich, dass Gemeinden, wenn irgend möglich, auch in diesem Bereich diakonisch helfen sollten. Nicht im Geld geben, sondern in der Unterstützung, wie man das Geld ausgibt. Denn meistens haben diejenigen, die zu wenig haben, nicht zu wenig, das hereinkommt, sondern zu viel, das herausgeht. So einfach eine absolutistische Behauptung von mir. Ein zweites Zitat. Um für die Gemeinde Opfer bringen zu können, wird man weiter einen bescheidenen Lebensstil anstreben bezüglich Wahl und Anzahl der Kleider, Ausstattung des Hauses, Gestaltung der Ferien und so weiter. Dies muss in unserer materialistisch orientierten und genussgierigen Gesellschaft, in der sich jeder möglichst alles leisten will, gelernt werden. Das Zitat fordert mich also genauso heraus, denn alles, was mir wichtig ist, habe ich doppelt. Zum Beispiel haben wir zwei Kaffeemaschinen. Und auch noch ein bisschen größere Dinge, zwei. Aber wir sind so materialistisch geprägt, wir alle. Und da muss ich mir immer wieder sagen, Matthias, letzte Hemd hat keine Tasche. Kann nichts zurücknehmen. Grudem geht auch aufs Geben ein. Er betont vor allem den Segen des Gebets, Gnadenmittel. Dadurch will Gott uns ja selbst auch segnen. Er schreibt, zwar nicht, dass es da einen Automatismus gibt, eine mechanische Zueignung von Segen, so 10% gebe ich und 100% will ich dann wieder. Aber Grudem, und da stimme ich ihm zu, sagt, wenn wir geben, ist das wie säen und irgendwann geht eine Ernte auf im geistlichen Sinn. Er schreibt, anstatt das Geben als eine unangenehme Verpflichtung zu betrachten, täten wir gut daran, es als ein reiches Gnadenmittel in der Kirche zu sehen und zu erwarten, dass der Heilige Geist uns dadurch Segen bringen wird. Zum Schluss von Punkt Geld noch ein Zitat von Karl-Heinz Knöppel. Kenne ich nicht, aber habe das Zitat gefunden, finde es noch gut. Manche sehen sich nicht in der Lage, neben ihren sonstigen Abgaben auch der Gemeinde regelmäßige Zuwendungen zu machen. Ich habe aber oft den Eindruck, dass es solchen Mitgliedern wirtschaftlich besser ginge, wenn sie mehr geben. Es gehört zur Mathematik des Reiches Gottes, dass sich keiner arm spendet. Aber manche machen sich selbst arm durch ihre Zurückhaltung beim Geben. So, jetzt, wenn ihr jetzt Druck verspürt, ich habe den nicht ausgelöst, das waren andere. Ich hoffe, ihr könnt es richtig annehmen. Das war es eigentlich. Jetzt habe ich schon noch ein paar weitere Punkte zum Thema Gemeindezucht zuerst. Da habe ich einen ganzen Abend dazu gemacht. Sage ich heute nichts mehr dazu. Dann zum Thema Gemeinschaft, finde ich ganz wichtig. Geistesgaben zuerst, auch da gibt es gute Vorträge, die hier schon gehalten wurden, die Charismen. Dann die Gemeinschaft, finde ich wichtig, dass wir auch Gemeinschaft pflegen, vor und nach dem Gottesdienst, aber auch gemeinsam spielen, arbeiten, essen, wie zum Beispiel vom Banker Joch. Ganz wichtig, Gemeinschaft ist ein Segen. Interessant ist, dass Philadelphia die Bruderliebe oft im Zusammenhang erscheint mit der Gastfreundschaft. Das ist ein Segen füreinander. Und zum Schluss noch, zum zweitletzten Punkt, die Evangelisation. Auch da meine ich, das ist ein Segen für die, die evangelisiert werden, aber auch für diejenigen, die das Evangelium verkündigen. Und dann zum Schluss noch der persönliche Dienst an Einzelpersonen. Auch das ist ein Gnadenmittel, wodurch Segen entsteht. Wenn man sich Zeit nimmt für Menschen, die besonders Zeit brauchen, die leiden. Dazu gehört auch das Salben mit Öl, der Dienst an Einzelpersonen. So, das waren jetzt einige Gedanken dazu. Jetzt hoffe ich, ihr könnt das eine oder andere mitnehmen und ich schließe noch ab mit Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du durch Paulus an Timotheus mitgeteilt hast, wie man sich verhalten soll in der Gemeinde. Wir haben dazu viele Dinge im 1. Timotheusbrief. Ich habe heute versucht, eine Zusammenstellung zu machen. Und ich bin dankbar, dass du durch deinen Heiligen Geist bei einem jeden Gemeindeglied die Gabe der Prüfung schenkst, sodass das mitgenommen wird, auch für uns, was von deinem Wort her so ist, und dass das andere nicht behalten werden muss. Leite du uns, Jesus, durch deinen Geist, durch dein Wort, dass wir die Strukturen und Ordnungen der Gemeinde so legen und so ausüben, wie es dir gefällt. Und Jesus, ich wünsche mir sehr, dass du uns erleben lässt, wie Menschen verwandelt werden, immer mehr in dein Bild, wie Menschen zum Glauben an dich kommen und wie wir in unserer Region Salz und Licht sind und man das auch wahrnimmt als eine Säule und ein Fundament der Wahrheit. Amen.